Ja, das Predigtthema heute könnt ihr überschreiben mit Christen im Kampf für das Evangelium. Christen im Kampf für das Evangelium. Und zunächst möchte ich euch einen kleinen Rückblick begeben über unseren Predigttext. Er befindet sich im Philipperbrief und es geht um die Verse Philipper 1, 27 bis 30. Das ist das Ende des Kapitels. Ja, dieser Philipperbrief, er ist ein sehr bekannter Brief und man kann davon ausgehen, dass jeder ernsthafte Christ viele Verse aus diesem, oder zumindest einige ganz bekannte Verse aus diesem Philipperbrief kennt. Da wäre zum Beispiel der, den wir schon gehört haben, Christus ist mein Leben, Sterben ist Gewinn. Darüber hatten wir beim letzten Mal gehört. Oder in Philipper 4 heißt es, sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Danksagung vor Gott kund werden. Aber wie bekannt sind wir eigentlich mit der Botschaft des ganzen Briefes? Wie spiegelt sich die Weisheit, die im Philipperbrief ist, in unserem Privat- und Gemeindeleben wieder? Und hier müssen wir uns jedes Mal wieder neu an dem Wort Gottes prüfen. Kürzlich habe ich im Bekenntnis von 1689, Kapitel 26, gelesen, dass wir auch bekennen, dass die reinsten Gemeinden unter dem Himmel noch Vermischung und Irrtum unterworfen sind. Wir hier als ERB, wir glauben schon ziemlich dicht dran zu sein an der Lehre der Bibel und das Wort Gottes auch in unserem praktischen Leben umzusetzen. Aber wie sehr wir uns auch bemühen, es gilt auch für uns. Wir haben hier in diesem Text etwas zu lernen. Gott redet durch den Philipperbrief auch in unsere Gemeindesituation hinein. Und wenn wir den Text gleich lesen werden, lesen wir ja aus der Elberfelder Bibel. Aber in der Menge Bibel fängt interessanterweise dieser Text auch so an, dass es darum geht, nun verwaltet euer Gemeindeleben so, wie es dem Evangelium Christi würdig ist. Also es fängt an, nun verwaltet euer Gemeinschaftsleben, euer Gemeindeleben. Ja, es geht um unser Gemeindeleben. Zunächst ein kurzer Rückblick über den Hintergrund in Philippi. In Apostelgeschichte 16 hatte Lukas die erste Gemeindegründung in Europa beschrieben. Das war in Philippi. Paulus, seine Mission war veranlasst worden durch einen Mann aus Mazedonien, ihr kennt die Geschichte, der nachts in einer Erscheinung ihn um Hilfe gebeten hatte. Und durch Paulus, dass er dorthin gegangen ist und das Evangelium bezeugt hat, entstand dann diese Gemeinde. Da kamen die Lydia zum Glauben, auch der Gefängnisaufseher mit seinem Haus und einige andere. Und wir lesen unter anderem in Apostelgeschichte 16, dass Philippi eine römische Kolonie war. Also jetzt nicht die Gemeinde, sondern die Stadt. Und das war wichtig für das Denken, was dort in dieser Stadt vorgeherrscht hat. Es gab dort eine Zweiklassengesellschaft. Es gab, überall ein Rängegehabe, ein Streben nach Macht und Einfluss. Die Leute in Philippi, sie sahen auf die großen Herrscher, die ihnen vor Augen waren. Das war Alexander der Große und danach Kaiser Augustus. Sie hatten dieser Stadt Reichtum verschafft und Einfluss und wurden in großen Ehren gehalten. Und dass es eine römische Kolonie war, das bedeutete, Philippi war von den römischen Armeen eingenommen worden während der Eroberungszüge und war dann nach römischem Vorbild neu gestaltet worden. Es war also wie ein kleines Rom in Griechenland. Und Augustus hatte viele Kriegsveteranen dort angesiedelt, etwa 40% der Bevölkerung. Und die Philipper, die sahen sich schon als Römer an. Sie waren auch davon überzeugt, in Apostelgeschichte 16, 22 lesen wir das auch, sie sagten, weil wir Römer sind. Das war also ein Argument. Und als römische Bürger, da waren sie auch sehr auf Ehre bedacht und immer weiter aufzusteigen in der Karriereleiter. Und es wurde auch immer dargestellt, bei jedem Pferderennen oder Gladiatorenkampf wurde gezeigt, wer welchen Rang hatte. Und so wollte jeder mit seinen Errungenschaften angeben. Bei den Ausgrabungen bei Philippi, da wurden ganz viele Inschriften gefunden und da hieß es dann nicht nur Nero, der so und so vielte, sondern auch noch alle Ränge, die der hatte, ob er jetzt Konsul war und oder welchen Titel er auch hatte. Mit den niedrigen Leuten wollten sie aber wenig zu tun haben und sie wurden auch gemieden. Und das hatten wir in den letzten Predigten dann auch schon gehört, dass etwas von diesem Denken noch in den Köpfen der Gemeindeglieder in Philippi übrig geblieben war. Als Paulus dann weiterzog von seiner Missionsreise, also auf seiner Missionsreise die nächste Stadt und immer wieder den nächsten Ort besuchte, da blieb er aber in Kontakt mit der Gemeinde. Und später, viele Jahre später, sitzt er dann im Gefängnis und es erreichen ihn beunruhigende Nachrichten aus Philippi. Epaphroditus, ein Gemeindemitglied aus Philippi, war zu ihm gekommen und hatte ihm berichtet. Und dadurch veranlasst, schreibt Paulus dann diesen Philipperbrief aus dem Gefängnis in Rom. Und es wundert einen, dass er dann in diesem Philipperbrief von Freude spricht. Er möchte, dass die Philipper dann eines Sinnes sind untereinander und gemeinsam die Gesinnung Jesu haben. Ja, er hatte beim Schreiben dieses Briefes das Ziel vor Augen, die Gemeinde in Philippi seinen Freunden seine Zuneigung und seine Dankbarkeit zum Ausdruck zu bringen, aber auch die Probleme anzusprechen. Ja, lasst uns dann diesen Text auch lesen, Kapitel 1, die Verse 27 bis 30. Dort spricht er: Wandelt nur würdig des Evangeliums des Christus, damit ich, sei es, dass ich komme und euch sehe oder abwesend bin, von euch höre, dass ihr feststeht in einem Geist und mit einer Seele zusammen für den Glauben des Evangeliums kämpft und euch in nichts von den Widersachern erschrecken lasst, was für sie ein Beweis des Verderbens ist, aber eures Heils und das von Gott her. Denn euch ist es im Hinblick auf Christus geschenkt worden, nicht allein an ihn zu glauben, sondern auch für ihn zu leiden, da ihr denselben Kampf habt, wie ihr ihn an mir gesehen habt und jetzt von mir hört. Ja, der Paulus, er spricht in weiten Teilen von sich selbst, aber auch von seiner Besorgnis, beziehungsweise von der Besorgnis der Philipper um sein Wohlergehen. Und er wollte ihnen versichern, dass er trotz der äußeren Umstände in der Lage war, seinen Dienst und sein Zeugnis fortzusetzen. Während Paulus seine Haftentlassung erwartet, da spornt er nun seine Freunde an, zu einem christlichen Lebensstil, zu einem Kampf für das Evangelium. Und dieser Kampf, der ist nicht abhängig davon, ob er da ist oder ob er nicht da ist. Ja, es ist ein Kampf, er nennt es den Kampf für den Glauben des Evangeliums, einem Kampf mit den Widersachern, einen gemeinsamen Kampf und schließlich auch den, in dem letzten Vers, denselben Kampf, wie er selbst hat. Er sagt zu ihnen, dass wenn ihr Philipper würdig wandelt, ihr mit uns kämpft. Ja, das ist doch das, was wir auch täglich erleben. Ein christliches Leben auf dieser Welt, es ist kein Zuckerschlecken. Es ist eine Herausforderung. Es geht darum, uns jeden Tag neu zu verleugnen, nicht nach unseren eigenen sündigen Begierden zu leben, sondern für das Ziel, das der Herr mit uns hat. Es ist das Bild eines gemeinsamen Kampfes, was passend ist für den christlichen Glauben. Ja, Gott, er ist unser Heerführer, wir stehen in seinem Dienst und die Feinde, die sind uns doch auch bewusst. Der Satan, die Sünde, die Welt, die Feinde des Kreuzes, ja, unser eigenes Herz. Aber wie kämpfen wir nun richtig? Und da lesen wir in diesem Text über vier Hinweise. Vier Hinweise zu diesem Thema, der Kampf des Christen für das Evangelium. Und es ist erstens, werden wir betrachten, Christen kämpfen würdig wandelnd für das Evangelium. Das zweite wird sein, Christen kämpfen in Einigkeit für das Evangelium. Als drittes dann, Christen kämpfen standhaft für das Evangelium. Und zuletzt, viertens, Christen kämpfen leidend für das Evangelium. Ja, wenn wir Vers 27 lesen, dann ist das der erste Punkt. Christen kämpfen würdig wandelnd für das Evangelium. Das heißt, wandelt nur würdig des Evangeliums des Christus, damit ich, sei es, dass ich komme und euch sehe oder abwesend bin, von euch höre, dass ihr feststeht in einem Geist und mit einer Seele zusammen für den Glauben des Evangeliums kämpft. Ja, würdig. Was ist eigentlich würdig? Er sagt, wandelt würdig des Evangeliums. Also wenn ich an würdig denke und ich saß an meinem Schreibtisch, als ich es vorbereitet habe, da habe ich so eine kleine Ritterfigur stehen auf meinem Schreibtisch, die Kinder, die kennen das schon. Und diese Ritterfigur, die hat einen Helm auf und eine Rüstung und lehnt sich so auf das Schwert und es sieht irgendwie würdig aus. Also da würde ich sagen, das ist ein würdiger Eindruck das Abbild eines Ritters, ja, und wie der in echt mit Sicherheit einen noch würdigeren Eindruck gemacht hätte. Ja, würdig, dieses Wort, wir benutzen es heute nur noch selten. Bei feierlichen Anlässen wie einer Hochzeit, da sprechen wir vielleicht von würdevoll und ja, es kommt von dem Wort Würde. Wenn man im Lexikon nachschlägt, liest man da, es ist ein Achtung gebietener Wert, also es hat auch was mit dem Wort Wertigkeit zu tun, der einem Menschen innewohnt und die ihm deswegen zukommende Bedeutung. Dann ist es uns vielleicht noch, den Deutschen zumindest, unseren amerikanischen Mitbürgern vielleicht nicht, die heute da sind, aber das deutsche Grundgesetz im ersten Satz hat schon die folgenden Worte: Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist die Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Und wenn wir uns fragen, woher kommt eigentlich diese Sicht der Würde des Menschen, dann wissen wir das natürlich aus den ersten Kapiteln der Schrift. Biblisch gesehen geht die Würde des Menschen auf Gott zurück, auf unseren Schöpfer. Dass der Mensch im Ebenbild Gottes geschaffen wurde, so wie wir es im Kinderkatechismus in der ersten Frage lehren. Ja, dass Adam, ja, im Bild Gottes gemacht wurde. Ja, und weil Gott würdig und ehrenvoll ist, so ist es auch sein Ebenbild. Aber wir wissen, und das ist ja gerade das Evangelium aus den ersten Kapiteln der Bibel, dass der Mensch durch seine Rebellion gegen Gott das Paradies verlassen musste, dass er seit dem Sündenfall einen großen Teil seiner Würde verloren hat. Aber durch die Schrift hinweg zeigt Gott uns auf, wie er selber dafür sorgt, dass der Mensch, der den Tod verdient hat, neue Hoffnung findet durch den Nachkommen der Frau, seinen Sohn Jesus Christus, der die verloren gegangene Würde des Menschen wiederhergestellt hat, indem er selber am Kreuz würdelos gestorben ist, damit wir das Leben haben sollten. Und so erlangt der an Christus Gläubige eine neue Würde, nämlich eine Verbundenheit mit Gott durch Jesus. Und diesem Jesus, unserem Herrn und Retter, sollen wir immer ähnlicher werden. Aber worum genau geht es denn jetzt Paulus, wenn er von einem würdigen Wandel spricht, im Zusammenhang mit dem Kampf für das Evangelium? Nun, ganz allgemein gesagt, geht es ihm darum, dass das ganze Leben dem Evangelium von Christus entsprechen soll. Und das soll nun nichts damit zu tun haben, ob Paulus jetzt leiblich bei den Philippern anwesend ist oder nicht. Ob er im Gefängnis ist oder vorne bei ihnen auf der Kanzel steht. Ob er ja bei ihnen wohnt oder ob er 500 Kilometer oder 5000 entfernt ist. Ja, war es denn so, dass als Paulus anwesend war bei ihnen, dass ihre Liebe, ihre Hingabe, ihr Glaube eine bessere Qualität hatte als nun in seiner Abwesenheit? Das wäre eine allzu verbreitete christliche Schwäche, die wir doch alle kennen. Ist unsere Anwesenheit im Gottesdienst, die Beteiligung an der Gebetsgemeinschaft oder unsere Unterstützung der Dienste in der Gemeinde davon abhängig, ob jemand zusieht? Ist es davon abhängig, ob die Gegenwart, ob wir uns in der Gegenwart bestimmter Personen befinden? Oder ist es abhängig von unserer Treue zu Jesus Christus? Unser ganzer Kampf soll würdig sein, nicht beliebig. Es geht Paulus darum, dass die Philipper verstehen, ernsthaft zu kämpfen, mit Eifer zu kämpfen, für die Ehre Gottes zu kämpfen. Sie sollen das Wesen Gottes in ihrem täglichen Kampf widerspiegeln. Jeder einzelne Gedanke, jede einzelne Tat, jedes einzelne Wort soll von unserem Glauben an Christus bestimmt sein. So wie es heißt in 2. Korinther 10, Vers 5, wo Paulus spricht, dass wir jeden Gedanken gefangen nehmen zum Gehorsam gegenüber Jesus Christus. Ja, Christen, sie tragen ihren Namen nicht umsonst. Sie sind nach Christus benannt. Sie sollen sich so verhalten, dass es diesen unsichtbaren Herrn in der sichtbaren Welt widerspiegelt. So hat Jesus selbst zu seinen Jüngern gesagt, Johannes 14, Vers 15, liebt ihr mich, so haltet meine Gebote. Liebt ihr mich, so lebt so, wie es dem Evangelium entspricht. Es wird erzählt, dass Alexander der Große, den die Philipper ja auch vor Augen hatten, dass dieser Alexander der große Heerführer, der ja einer der bekanntesten Persönlichkeiten der Antike war, dass er einen Soldaten in seinen Reihen hatte, der auch Alexander hieß. Ich heiße jetzt auch Alexander, das ist jetzt kein Zufall. Nein, es gab aber ein Problem mit diesem einfachen Soldaten Alexander. Er war bekannt als ein Feigling. Als Alexander der Große zum wiederholten Male hörte, dass dieser andere Alexander, dieser einfache Soldat, ein Feigling war, da konnte er es nicht dabei belassen. Er konfrontierte den feigen Soldaten mit folgenden Worten. Das ist jetzt ein bisschen frei übertragen. Feigheit ist keine Option. Entweder du hörst sofort auf, feige zu sein und wirst mutig, oder du änderst deinen Namen und heißt ab heute nicht mehr Alexander. In den Augen Alexanders des Großen, da war es eine Entwürdigung für ihn selbst, so einen Namensvetter zu haben, der dem Namen Alexander Unehre brachte. Ja, wie viel mehr haben wir als Christen nun eine Verantwortung, so zu wandeln, wie es dem Evangelium Christi entspricht und dem Namen Christus, nach dem wir Christen uns nennen. Wir haben viele Aufforderungen im ganzen Neuen Testament, wie dieser würdige Wandel auszusehen hat. Doch wir sind leider alle sehr vergesslich. Diese Woche, da habe ich mit einem anderen Bruder im Herrn einer anderen Gemeinde gesprochen, der auch das Wort regelmäßig dort verkündigt. Und er sagte zu mir, ja, wir haben nichts Neues zu verkünden. Wir haben nichts Neues zu erfinden. Aber wir müssen an das erinnern, was geschrieben steht. Was sind wir doch für vergessliche Kreaturen? Wie oft erhalten wir dafür Anweisungen? Es ist doch ein immer wiederkehrender Hinweis in den Briefen des Apostels Paulus. Es ist dieser würdige Wandel, der uns immer wieder beschrieben wird in vielen verschiedenen Facetten. Zum Beispiel in Galater 5, 22, die Früchte des Geistes. Dort heißt es, dass wir die Frucht des Geistes hervorbringen sollen. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Und dort heißt es auch, die aber Christus Jesus angehören, die haben ihr Fleisch gekreuzigt, samt den Leidenschaften und den Begierden. Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Lasst uns nicht nach eitler Ehre trachten, einander nicht herausfordern und beneiden. Und Paulus macht das auch in seinen anderen Briefen noch deutlich. In Epheser 4, 1 und 2, da ermahnt er: Ich ermahne euch nun, ich, der Gefangene im Herrn, wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid, mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut, einander in Liebe ertragend. Auch in Kolosser 1, Vers 10, dort heißt es, um des Herrn würdig zu wandeln, zu allem Wohlgefallen, fruchtbringend in jedem guten Werk und wachsend durch die Erkenntnis Gottes. Und in 1. Thessalonicher 2, 11 bis 12, wie ihr ja wisst, dass wir euch, und zwar jeden einzelnen von euch, wie ein Vater seine Kinder ermahnt und getröstet und beschworen haben, des Gottes würdig zu wandeln, der euch zu seinem Reich und zu seiner Herrlichkeit beruft. Ja, wir könnten dazu noch viel mehr Stellen aufschlagen und noch viel mehr sagen, wie in Römer 12, dass das ganze Leben ein Gottesdienst sein soll, dass wir unsere Leiber darbringen sollen als ein lebendiges, heiliges und Gott wohlgefälliges Opfer, dass wir unsere Lebensführung gestalten sollen, nicht nach der Weise dieser Weltzeit, sondern so uns verwandeln sollen durch die Erneuerung unseres Sinnes, damit wir wissen, was der Wille Gottes ist, das Gute, Wohlgefällige und Vollkommene. Haben wir das verstanden? Die Puritaner, auf die wir häufig hochschauen, sie verstanden dieses Prinzip des christlichen Kampfes in der Welt gut und sie haben viele hilfreiche Bücher darüber geschrieben. Thomas Watson schrieb das Buch Heaven Taken by Storm, den Himmel im Sturm erobern, haben wir auf Deutsch. John Owen schrieb von der Abtötung der Sünde, The Mortification of Sin. William Gornell, einer der Puritaner, schrieb ein Werk, The Christian in Complete Armor. Ja, also das muss noch übersetzt werden, das gibt's in Deutsch noch gar nicht. Ja. Das ist noch vielleicht eine Aufgabe für einen von euch. Und wir lesen auch von John Bunyans Pilger, dass auch er sich in einem Kampf befand. Dass er immer wieder Hindernisse hatte, die ihm in den Weg gelegt wurden. Und dass er diesen christlichen Kampf würdig kämpfen sollte mit dem Schwert des Geistes. Ja, dieses Wort, was in unseren Übersetzungen, wenn wir Vers 27 betrachten, was dort mit Wandeln beziehungsweise unser Leben führen übersetzt wird, dieses Wort, das heißt im Original, lebt als Bürger eurer Stadt. Ja, da ist dieses Wort, ich bin kein Theologe, der Griechisch gut kann, aber es hat was mit dem Wort Polis zu tun, Politik, ja, und Stadt. Lebt als Bürger eurer Stadt. Später wird Paulus das nochmal aufgreifen. Da wird er auch von dem Bürgerrecht sprechen, und zwar, dass unser Bürgerrecht im Himmel ist. In Philipper 3, Vers 20. Lebt als Bürger würdig, ja, wandelt als Bürger würdig, nicht nur als Bürger von Rechtenbach, Kleinaltenstädten, von Herborn, von Gießen, Wetzlar, wie auch immer, sondern wandelt als Bürger des Himmels hier auf dieser Erde würdig. Hier auf dieser Erde seid ihr Fremdlinge, fremde Einwohner. Und ihr könnt leicht erkannt werden, ihr solltet leicht erkannt werden, wir sollten leicht erkannt werden an dem Unterschied unserer Sprache, unserer Lebensgewohnheiten und auch an den Gemeinsamkeiten mit anderen Himmelsbürgern. Übertragen sagt Paulus, ihr gehört zu einem himmlischen Volk. Deshalb lebt ein würdiges Leben, ein himmlisches Leben. Erinnert euch daran, wer ihr seid, woher ihr gekommen seid und wohin ihr gehört. Da könnten wir noch 1. Petrus 2, die Verse 9 bis 12 aufschlagen. Dazu lesen, könnt ihr euch gerne durchlesen zu Hause, wo Petrus in die gleiche Kerbe haut, wo er auch wieder sagt, ihr seid das auserwählte Geschlecht, Könige und Priester. Ja, das führt uns jetzt zu unserem zweiten Punkt. Dort heißt es in dem Vers 27, wandelt nur würdig des Evangeliums des Christus, damit ich, sei es, dass ich komme und euch sehe oder abwesend bin von euch höre, dass ihr feststeht in einem Geist und mit einer Seele zusammen für den Glauben des Evangeliums kämpft. Und das ist mein zweiter Punkt. Christen kämpfen in Einigkeit für das Evangelium. Auch in Vers 28 heißt es dann, dass ihr euch in nichts von den Widersachern erschrecken lasst, was für sie ein Beweis des Verderbens ist, aber eures Heils und das von Gott her. Und dann in Vers 30, da ihr denselben Kampf habt, wie ihr an mir gesehen habt und jetzt von mir hört. Ja, in diesem Punkt wollen wir betrachten, dass Einigkeit und Einstimmigkeit im Einklang steht mit dem Evangelium. Dass wir zusammenkämpfen sollen, ist hier die Aufforderung. Und zwar nicht gegeneinander, wir wollen hier keine Duelle ausfechten, sondern gegen die gemeinsamen Widersacher, gegen die gemeinsamen Hindernisse. Seid ein Geist und eine Seele. Ein Geist, man könnte sagen, habt eine Glaubenseinheit. Eine Seele habt eine Liebeseinheit. Von der frühen Gemeinde heißt es doch, sie waren ein Herz und eine Seele. Wenn sich die ganze Welt um uns herum streitet und zankt, wenn auch einer mit dem anderen wetteifert und die Menschen verschiedener Meinungen sind, so sollen doch die Christen eins sein. Ihr seid keine Einzelkämpfer. Es soll kein Superheldentum unter euch geben, dass einer sagt, ja, ich bin's, ich presche vor. Egal, was die anderen machen oder sagen oder tun, ich gehe nach vorne. Das Beispiel, das Paulus hier vor Augen hat, das ist vielmehr das einer geordneten Armee, einer Schlachtreihe, in einem Geist, mit einer Seele, wie römische Legionäre in einer Kampfformation, die Seite an Seite kämpfen. Die Überlegenheit der Römer, die dazu geführt hat, dass sie die ganze damalige Welt erobert haben, sie lag vor allem in ihrer Disziplin und Übung. Und zwar in ihrer Disziplin und Übung, sich gemeinsam auf den Kampf einzulassen und vorzubereiten. Vielleicht habt ihr schon mal von der Schildkrötenformation gehört. Die wurde zur Zeit Cäsars entwickelt. Sie diente dazu, sich vor starkem Beschuss zu schützen und auch, wenn der Beschuss von einer erhöhten Ebene, von einem Berg sozusagen herunterkam. Diese Schildkröten, sie waren sehr stabil. Und wie sahen die aus? Hat vielleicht manch einer von euch schon mal gesehen. Die Soldaten der ersten Reihe, also sie hatten solche eckigen Schilder, das funktionierte nur mit eckigen Schildern. Diese eckigen Schilder, sie hielten die nach vorne. So, jetzt waren sie oben frei. Aber das Gute war, die nächste, zweite Reihe, die kam von hinten und hielt die Schilde über die Köpfe der ersten Reihe. Und da, wo die Schilde nicht zusammen waren, da kam von hinten die nächste Reihe, die wieder die Schilde da über die Köpfe hielt, sodass sie überlappten. So konnte sich diese Formation auch unter starkem und überhöhtem Beschuss vorwärts bewegen. Und diese aufwendige und im Gefecht sehr schwerfällige Formation konnte nur durch die gut ausgebildeten und disziplinierten Legionäre effizient ausgeführt werden. Es kam darauf an, dass sie die Position im richtigen Moment einnahmen, gemeinsam. Es hat nichts geholfen, wenn einer alleine da gestanden hätte mit dem Schild über dem Kopf. Sie mussten es alle zur gleichen Zeit einnehmen, in dem Moment, wo die Feinde anfingen, die Pfeile zu schießen. Aber auf der anderen Seite mussten sie die Formation auch schnell wieder auflösen, nämlich rechtzeitig. Wenn nämlich der Nahkampf kam, wenn sie nah genug an dem Feind dran waren, mussten sie ja die Formation auflösen, denn so eine Schildkrötenformation war für Nahkampfwaffen ein hilfloses Opfer. Ja, da können wir lernen, dass wenn wir gemeinsam zusammen für das Evangelium in Einigkeit nach vorne gehen, dass es viel effektiver ist, als ja, dass jeder einzeln seinen Kampf versucht zu kämpfen. Matthew Henry, der kommentierte zu diesem Text ein sehr hilfreiches Zitat, das möchte ich als Zitat einfach weitergeben. Auf Englisch: There may be a oneness of heart and affection among Christians, where there is diversity of judgment and apprehensions about many things. Also unter Christen kann eine Einigkeit des Herzens und der Zuneigung selbst dort sein, wo es eine Vielfalt von Beurteilungen und Auffassungen gibt. Mit anderen Worten, auch bei den Themen, wo wir als Christen unterschiedlicher Meinung sind, wovon es derzeit ja nur so wimmelt, da kann es Liebe und Zuneigung zueinander geben und auch gemeinsames Arbeiten, gemeinsames Vorangehen. Auch können wir trotzdem Brüder und Schwestern in der Gemeinde wertschätzen, die vielleicht eine andere Ansicht haben als wir selber. Ich las zufällig, als ich die Predigt vorbereitet habe, auf einer Website einer Gemeinde in Wasserburg am Inn, östlich von München, die heißt Koinonia-Gemeinde. Da las ich auf ihrer Website ein Zitat: Die Gemeinde ist nicht der Ort, wo wir lediglich am Sonntag hingehen, unabhängig vom persönlichen Glauben, sondern unser Lebensmittelpunkt. Ja, es ist nicht das Gebäude, dass wir hier uns in diesem Gebäude treffen, sondern wir sollten darauf achten, auf die Menschen, die um uns herum sind. Die Menschen. Gemeinde ist wichtig, dass wir zusammen in Einigkeit kämpfen. Und auch hier gibt uns das Neue Testament viele Hinweise, wie wir die Gemeinschaft unter uns vermehren können. Wir werden im nächsten Kapitel noch darüber zu sprechen kommen. Da heißt es zum Beispiel: Ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auch auf das, was dem anderen dient. Da hat jeder von uns noch zu lernen. Wie oft denken wir an unsere Geschwister in der Gemeinde? Wie oft beten wir für sie? Wie wichtig sind uns ihre Anliegen, Herausforderungen und Anfechtungen? Ja, wie können wir diese Gemeinschaft, diesen gemeinsamen Kampf leben? Wir können es tun durch gemeinsame Zeit, unabhängig der Lebensumstände, die auch gerade da sind, können wir im kleinen Kreis die Gemeinschaft fördern, sich gegenseitig einladen, gastfreundlich sein und auch leider die Argumente, die uns leider oft davon von abhalten wollen, wie ja beengte Platzverhältnisse oder ja schlechte Vorbereitung oder keine Zeit, die sollten nicht als Entschuldigung dienen. Ich erinnere mich noch, wie Familie Schild, die in Schöffengrund gewohnt hat, wie sie eine ganz, ganz kleine Kellerwohnung hatten und wie sie uns, hatten wir glaube ich erst auch zwei Kinder oder so, mal eingeladen haben in diese kleine Wohnung. Und sie hatten sich sehr Mühe gegeben, diese kleine Wohnung so umzustellen, dass man doch mit ein paar Leuten irgendwie in der ganz mini kleinen in der Küche und in dem Raum zusammen sitzen konnte. Ja. Und es war ein Zeichen von Liebe, von Gastfreundschaft, von Gemeinschaft, es so herzurichten, dass es auch ja in einem kleinen Raum passt. Und wir könnten manchmal dann vielleicht den Gedanken haben, das taugt doch nichts, da kann man sich doch gar nicht wohlfühlen, da kann man doch gar keine Gäste empfangen. Aber wir sollten auch als Gäste nicht auf die äußeren Umstände gucken, sondern darauf, dass wir eine herzliche Gemeinschaft haben. Hoffentlich ist das auch bald in größerem Umfang wieder möglich. Die Gemeindefreizeit, die möge nicht wieder ausfallen, die wir nächstes Jahr geplant haben. Und da können wir sagen, betet dafür. Das sind Dinge, die uns diesen täglichen Kampf für das Evangelium erleichtern, wenn wir gemeinschaftlich kämpfen, wenn wir Gemeinschaft haben können. Betet dafür. Und wenn wir auch Privilegien zurückerlangen, die uns jetzt so sehr fehlen, die die Gemeinschaft auch in der Vergangenheit gefördert haben, wie das gemeinsame Mittagessen, dann lasst uns dann recht dankbar dafür sein. Wir finden auch heute noch in unserer Gemeinde viele Beispiele für Zusammenhalt und für gemeinsames Kämpfen. Ja, wir haben jetzt hier keine Schwerter, wir haben auch keine Schildkrötenformation, wir haben keine Legionäre und keine Rüstung, aber wir können einander helfen, indem wir füreinander einstehen. In vielen Familien gibt es gerade Nachwuchs. Die Eltern, die haben alle Hände voll zu tun. Ich spreche da übrigens aus Erfahrung. Und es ist wunderbar zu hören, dass wenn so ein neues Baby geboren wurde, dass dann sich gegenseitig geholfen wurde, dass man einander unterstützt hat. Sei es durch das Kinderhüten vor und während und nach der Geburt, sei es die Essensvorbereitung und viele andere praktische Hilfen. Das gehört zu dem gemeinsamen Kampf für das Evangelium. Es freut mich zu hören, dass auf dem Schlachtfeld des Haushalts gemeinsam gekämpft wurde. Aber es gibt auch noch ein anderes wichtiges Schlachtfeld, auf dem gemeinsam für das Evangelium gekämpft wird. Und das ist die Evangelisation. Auch dort ist es wichtig, gemeinsam und nicht alleine, nicht nur alleine vorzurücken, und dem Feind die Stirn zu bieten. In vielen Gesprächen unterwegs, auf der Straße, war es immer besser, wenn man zu zweit oder zu dritt oder noch mit mehr Leuten unterwegs war, um Traktate zu verteilen, um mit Menschen über das Evangelium zu sprechen. Ich erinnere mich noch persönlich an meine Zeit im Rheingau, wo ich nur eine kurze Zeit auch alleine gewohnt habe, wo ich dann abends alleine in ein Studentenheim gegangen bin oder auch auf den Campus gegangen bin und dort alleine Traktate verteilt habe und das Evangelium bezeugt habe. Und oftmals war es dann so, dass mir viele Widersacher, laut diesem Text, gegenüberstanden, die mich schmähten oder die Worte vom Evangelium verachteten, die ernsthaften Warnungen vor der Sünde und vor der Hölle in das Lächerliche zogen. Wie sehr hätte ich mir da einen Christ an meiner Seite gewünscht, der mit mir gemeinsam für das Evangelium an diesem Ort eingetreten wäre. Wie groß war dann meine Freude, als ich eines Tages auf dem Campus einen Büchertisch mit christlichen Schriften entdeckte. Es war ein reisender Evangelist. Wir beide freuten uns sehr über das gemeinsame Anliegen des anderen, das Evangelium kundzumachen. Und er gab mir hilfreiche Ratschläge, wie ich durch Aushänge und Einladungen einen Bibelkreis gründen konnte. Auf die Idee war ich von alleine überhaupt nicht gekommen. Durch Gottes Gnade folgten mehrere Studenten der Einladung. Und das Evangelium, es konnte ihnen anhand von John MacArthurs Glaubenskurs sehr genau vermittelt werden. Und wie manche von euch wissen, kam eine von jenen Studentinnen zum Glauben an Christus und wurde auch in dieser Gemeinde getauft. Ich weiß nicht, ja, aus menschlicher Sicht zumindest, ob es auch dazu gekommen wäre, wenn mir nicht dieser Evangelist diesen Hinweis gegeben hätte. Und wie wunderbar ist es, wenn man zusammenkämpft für den Glauben des Evangeliums. Ja, lasst uns den dritten Punkt noch betrachten. Christen kämpfen standhaft für das Evangelium. Es heißt hier, dass ihr mit einem Geist, mit einer Seele zusammen für den Glauben des Evangeliums kämpft und euch von nichts von den Widersachern erschrecken lasst, was für sie ein Beweis des Verderbens ist, aber eures Heils und das von Gott her. Ja, es gibt Linien, die müssen feststehen. Es muss eine klare, unverrückbare Stellung geben bei Glaubensinhalten. Da müssen wir absolut standhaft sein. Im Judasbrief lesen wir, es gibt den ein für alle Mal den heiligen überlieferten Glauben. Und hier verlangt Paulus von den Christen, von den Philippern, eine Unüberwindlichkeit, wenn es um den Kampf für den Glauben geht. Oft sieht es so aus, als sei das Böse unbesiegbar. Und es scheint den Christen unmöglich, gegen das Böse und die Sünde in der Welt zu kämpfen. Doch niemals sollten wir Christen in dem Kampf die Hoffnung aufgeben und aufhören zu kämpfen. Wir sollten weiter kämpfen für diesen Glauben des Evangeliums und uns niemals entmutigen lassen. Es gibt einen Film über den Unabhängigkeitskrieg in Amerika. Dort sieht man, wie die Amerikaner gegen die Briten kämpfen. Und die Amerikaner sind gerade dabei, den Kampf zu verlieren. Und einige fangen an zu flüchten. Und da ergreift ein amerikanischer Soldat die auf dem Boden liegende amerikanische Flagge und stürmt im Getümmel auf den Berg und schwenkt die Fahne hin und her. Und das sehen seine Gefährten und werden ermutigt und erstürmen ebenfalls den Berg und gewinnen den Kampf. Solche Schlachtfelder gibt es, wo man standhaft sein muss. Hier weichen wir keinen Schritt zurück. Sei es das Bekenntnis zur Irrtumslosigkeit der Schrift, die Chicago-Erklärung, zu der wir stehen. Sei es das Bekenntnis von 1689, wo es um die Wahrheiten des Evangeliums geht. So, jetzt gibt es aber auch Punkte, da müssen wir sagen, müssen wir da auch ganz standhaft eine Überzeugung vertreten, Punkte, die nicht zu diesen vorgenannten allerwichtigsten Glaubensinhalten gehören? Gehören zum Beispiel die Corona-Maßnahmen dazu? Müssen wir da eine so festgefahrene Stellung einnehmen wie bei den anderen Themen? Ich denke, dazu kann es verschiedene Meinungen geben, aber wir sollten uns nicht dadurch auszeichnen, dass wir andere verurteilen, die nicht die gleiche Sicht wie wir selbst haben. Nicht alles sind also Kämpfe, die unbedingt gekämpft werden müssen unter Christen. Nicht alles sind Schlachtfelder, auf denen gekämpft werden soll. Man könnte da noch viele andere Beispiele nennen. In der Vergangenheit war das vielleicht die Diskussion um die Größe von einem Gemeindegebäude oder eine Kleiderordnung. Aber wo liegen denn die Schlachtfelder? Die Schlachtfelder liegen da, wo Gottes Wort es uns vorgibt. In diesen Dingen müssen wir dann eben unverrückbar stehen, wenn es um die gesunde Lehre geht. Es gibt also diese Territorien, die dem Feind nicht überlassen werden dürfen, und es gibt andere, in denen wir darauf achten müssen, dass wir nicht gegeneinander kämpfen. Mit der hohen Sicht der Bibel und des Evangeliums, damit dürfen wir nicht beliebig umgehen. Und wir lernen auch, Standhaftigkeit entspricht dem Evangelium. Das heißt, hier steht fest in einem Geist mit einer Seele, steht fest, unverrückbar, gegen jedes Hindernis und gegen jeden Feind. In Vers 28 sagt Paulus, lasst euch nicht erschrecken von den Widersachern. Dieser Begriff, den könnte man auch übersetzen mit, seid nicht wie aufgeschrockene Pferde, die durch einen lauten Knall wild durcheinander laufen. Wie überrascht sind wir doch häufig, wenn es in unserem Leben plötzlich schmerzliche Einschnitte gibt. Wenn Dinge in unser Leben treten, mit denen wir nicht gerechnet haben. Wie geraten wir dann in Panik? Wie neigen wir dazu, überwältigt zu werden und den Halt zu verlieren? Da fordert uns Paulus auf, seid standhaft. Und wie können wir standhaft sein? Wir haben das in einem Lied, was wir gemeinsam singen. In Christus ist mein ganzer Halt. In Christus können wir diese Festigkeit haben. Nur in ihm können wir feststehen. Wenn wir durch die Kraft des Heiligen Geistes in Christus fest verwurzelt sind und standhaft bleiben, dann können wir uns auf der Gewinnerseite sehen. Denn es heißt hier, und euch in nichts von den Widersachern erschrecken lasst, was für sie ein Beweis des Verderbens ist, aber eures Heils. Ja, die Gegner, das sichert Paulus den Philippern zu. Eure Gegner, die gegen euch und gegen dieses Evangelium kämpfen, sie enden im Verderben. Der Asaf, der Psalm 73 geschrieben hat, der hat sich auch so eine Frage gestellt. Wie kann das sein, dass die Feinde Gottes sind, dass sie so emporsteigen, dass sie so triumphieren? Und dann ging er in den Tempel und sah auf ihr Ende. Und er sah, ihr Ende ist das Verderben. All ihre Feindschaft wird zunichte gemacht. Sie können es nicht schaffen, euch mundtot zu machen. Und diese Tatsache, dass es Feinde gibt von außen und auch Widerstand, sie sollte uns ermutigen, so wie Paulus die Philipper ermutigt hat, denn er hat gesagt, das ist ein Beweis eurer Rettung. Seine Gnade wird dadurch in unserem Leben sichtbar. Noch ein vierter und letzter Punkt, die Christen kämpfen leidend für das Evangelium. Es heißt hier, denn euch ist es im Blick auf Christus geschenkt worden, nicht allein an ihn zu glauben, sondern auch für ihn zu leiden. Dass der Glaube ein Geschenk Gottes war, das wussten die Philipper und wir genauso. Aber das Leiden ein Geschenk sein soll, in ähnlicher Weise, das war zunächst schwer zu verstehen. Aber das Leiden, erklärt uns Paulus, es ist ein Teil von Gottes Plan, uns zur Herrlichkeit zu führen. Das lesen wir im Römerbrief, in Kapitel 8, Vers 17, Vers 18, Vers 17 und 18. Wenn aber Kinder, so auch Erben, Erben Gottes und Miterben Christi, wenn wir wirklich mitleiden, damit wir auch mitverherrlicht werden. Denn ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Ja, es ist Teil von Gottes Plan, uns zur Herrlichkeit zu führen. Häufig ist es so, dass Leiden die Menschen isoliert. Im Moment ist es ganz, ganz deutlich, durch dieses Coronavirus wird der Mensch isoliert von all seinen Verwandten, von allen, die schlimm damit erkrankt sind. Ja, die werden isoliert auf Isolationsstationen und es ist schrecklich. Aber wenn Christen leiden, dann ist dies anders. Die Philipper sahen, wie Paulus durch dieselben Kämpfe ging. Sie konnten sehen, dass Christus ihnen durch Leiden Glauben entstehen ließ. Auch in dem Leben unserer älteren Geschwister strahlt aufgrund dessen, was sie durchlitten haben und durchkämpft haben, die Gnade hervor. Und im Leiden müssen wir ausharren. Und der Kampf, den das Leiden mit sich bringt, er bedeutet oftmals, dass wir nicht wie Sieger aussehen, dass wir Verzicht üben, dass wir Komfort, Ansehen, Güter preisgeben, dass wir verspottet, benachteiligt werden. Im Alten Testament lesen wir von dem treuen Propheten Micha, der zur Zeit Ahabs im Gefängnis saß, der für seinen Mut zur Wahrheit von einem falschen Propheten ins Gesicht geschlagen wurde und danach wieder bei kärglicher Versorgung im Gefängnis ausharren musste. Und auch von Jesus Christus werden wir noch im nächsten Kapitel hören, wie er leidend gesiegt hat über Sünde, Tod und Teufel. Die frühe Gemeinde, sie siegte leidend. Und wir haben viele Beispiele da von Christen, die auch siegreich noch in ihrem Tod waren. Denkt an Stephanus. Der Kampf, er kostet auch etwas Schmerz und Leid. Und in Philipper 3 lesen wir auch noch davon, dass wir die Kraft der Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden kennenlernen. Aber zum Schluss möchte ich noch betonen, dass es hier nicht um selbstgewähltes Leiden geht. Es geht nicht darum, dass man sich selber Leiden zufügt, wie es die Mönche im Mittelalter getan haben, die sich selbst kasteit haben, die sich selbst mit Peitschen geschlagen haben auf ihren eigenen Rücken. Wir sollten uns nicht da hineinstürzen, mit aller Gewalt leiden zu wollen, nur um dafür Lohn zu bekommen. Nein, wenn Leiden über uns kommt, dann sollen wir es mit Christi Kraft geduldig ertragen, für den Glauben des Evangeliums kämpfend. Es gibt im Englischen das Sprichwort "a hill to die on", also dass man sich einen Hügel aussucht, auf dem man stirbt. Ja, also in dem Sinne von das ist jetzt der Kriegsschauplatz. Ja, wir sollten uns nicht selber den Hügel aussuchen, auf dem wir sterben wollen, sondern vernünftig sein. Und praktisch, was bedeutet das noch praktisch für uns? Wir können das Leiden der Geschwister mittragen. Das ist vielleicht die Anwendung, die uns am klarsten hervorsteht, füreinander zu beten, für den anderen zu ringen, der leidet, dass Gott ihm hilft, dieses Leid zu ertragen. Wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Und als wir vor Jahren mit einem Kind im Kinderkrankenhaus waren, über 2 Wochen, da war es eine sehr große Ermutigung, dass in dieser Leidenszeit ein Bruder uns besucht hat und zu einer ja, Ermutigung für uns wurde. Seien auch wir im Leiden der anderen eine Ermutigung und tragen etwas mit von ihrem Leiden. Denn gemeinsames Leid ist halbes Leid und es trägt auch zur Einigkeit in der Gemeinde bei, wenn wir einander im Leiden beistehen. Ja, so haben wir heute viele Dinge gelernt über den Kampf des Evangeliums und möchten zum Abschluss, ja, möchte ich einfach mit uns noch das im Gebet vor Gott bringen, dass er uns wahrhaft beisteht in diesem Evangeliumskampf.